Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Abend. In Frankreich stehen Neuwahlen an. Wie reagiert die Kulturwelt? Dazu gleich ein Gespräch. Gabriele Münter war auch Fotografin. Das zeigt eine Ausstellung im Martha in Herford. KI und Film, Hollywood ein Jahr nach den großen Streiks. Und Restitution in Braunschweig, der Gürtel des Kai Memua wird nach Namibia zurückgegeben. Hochdramatisch klingt der Appell, den die französische Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux und die Autorin und Journalistin Marie Desplechin unterschrieben haben, zusammen mit 350 anderen Personen des öffentlichen Lebens. Heute wurde er auf der Website von Le Monde veröffentlicht. Die Hauptbotschaft: Eine rechte Regierung ließe sich nur noch verhindern, wenn die Linke und die Grünen sich zusammentun, und zwar jetzt. Es bleiben ja auch nur noch wenige Wochen Zeit. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Neuwahlen ausgerufen. Jürgen Ritte ist Literaturwissenschaftler, lehrt Germanistik und interkulturelle Studien an der Universität Nouvelle-Sorbonne in Paris und ist unser Beobachter der Kulturszene in Frankreich. Ihn habe ich gefragt, wie ist diese superschnelle Reaktion sozusagen von heute auf morgen denn zustande gekommen?
Sie war vorbereitet. Die Unterzeichner hatten diesen Text aufgesetzt, um ihn im Laufe der Woche zu publizieren, im Hinblick auf die nächsten Wahlen, die nächsten Präsidentschaftswahlen, die ja hier erst 2027 anstehen. Und im Hinblick darauf, dass nur noch 2 Jahre bleiben, um diese vorzubereiten und die Linke wieder zu einigen. Was jetzt passiert ist, hat sie allerdings dazu bewogen, dieses Manifest, kann man schon sagen, sofort herauszugeben, was dafür gesorgt hat, dass gleich nach der Ankündigung durch Emmanuel Macron das Parlament auflösen zu wollen, diese Petition da war mit 350 Unterschriften von französischen Prix Goncourt-Preisträgern wie Hervé Le Tellier oder Patrick Lemaître, aber auch von Professoren des Collège de France wie dem Historiker Patrick Boucheron. Das sind nicht unbedingt Linksausleger. Es sind Leute, die man in Deutschland als Sozialdemokraten vielleicht bezeichnen würde. Auch Thomas Piketty, den großen Kapitalismuskritiker, der in Deutschland mit seinem dicken Buch auch Furore gemacht hat. Das alles sind Unterzeichner dieser Petition. Und sie wollen eben tatsächlich eine große Linksbewegung, links der Mittebewegung, die von den Grünen bis zur extremen Linken reicht, schaffen oder dazu aufrufen, die Führer dieser verschiedenen Bewegungen, die untereinander heftig zerstritten sind, dazu aufrufen, sich zusammenzuraufen.
Emmanuel Macron spiele Poker mit der Demokratie, heißt es in dem Aufruf. Er riskiere, die Rechte an die Macht zu bringen, wie 1934 müsse man jetzt gemeinsam die Menschenrechte und die Freiheit verteidigen. Auf welches historische Ereignis spielt diese Jahreszahl denn an?
Ja, das ist eine Anspielung auf man kann es einen Putschversuch nennen, der im Februar 1934 stattgefunden hat. 1000 Verletzte, 20 Tote, alles an einem Tag auf der Pariser Place de la Concorde, als die extreme Rechte dazu aufrief, das Parlamentsgebäude gegenüber zu stürmen und die Dritte Republik, wie auch die Demokratie, überhaupt abzuschaffen. Das konnte mit Hilfe der Polizei abgewendet werden, war aber die Geburtsstunde des Front Populaire, also der Volksfront. Das war die Geburtsstunde der Einigung zwischen Linken, die als hoffnungslos zerstritten galten, Sozialdemokraten, Sozialisten und Kommunisten. Das ist 1934 geschehen, genau das soll jetzt wieder geschehen. Und 1936 gab es dann die erste linke Volksfrontregierung in Frankreich.
Hier im Programm wurde das französische Wahlergebnis natürlich auch intensiv analysiert, das für die Franzosen nicht so überraschend kommt. Was hören und lesen Sie noch? Was sind die Reaktionen aus der Welt der Kultur?
Einigermaßen sprachlos einerseits, weil dieses Ergebnis ja erwartet worden war. Die Überraschung ist nicht, dass Jordan Bardella etwas über 30% sogar der Stimmen eingefahren
hat.
Der
junge Star der neuen Rechten.
Das ist der Jungster der neuen Rechten und der ist vielleicht ein Teil der Erklärung, denn Bardella ist auf TikTok wunderbar unterwegs, 1,3 Millionen Follower, das hat kein anderer französischer Politiker und er hat es geschafft, sehr viel junges Volk an die Rechte zu binden, das ist das Neue. Die Vorstellung von rechtsextremen Parteien als alte Männerparteien, von der muss man, glaube ich, Abschied nehmen. Es sind sehr viele Jungwähler, über 30% der Jungwähler, das entspricht dem Gantenschnitt, hat das Rassemblement National gewählt und es gibt eben starke Unterstützung auch von einer Presse. Es gibt Medienmogule wie Vincent Bolloré in Frankreich, die ihre Presse und ihre Fernsehsender eindeutig in Zeichen der extremen Rechten stellen. Also es ist eine vielfache Ursache, die diesen Tsunami, kann man schon fast sagen, verursacht hat. Und eine Stimme fand ich noch ganz interessant, die von Jean-Yves Camus, ein Politikwissenschaftler von Sciences Po, der sagt, und wir müssen Abschied nehmen von der Vorstellung, dass das alles nur Protest ist, es ist eben auch schon inzwischen Überzeugungswahl. Und das gibt eigentlich noch mehr zu denken.
Jürgen Ritte, unser Experte für französische Verhältnisse mit Einschätzungen nach der Europawahl und nach dem Appell von Annie Ernaux für ein Schulter an Schulter von Linken und Grünen bei der nächsten Wahl. Gabriele Münter war Teil der berühmten Künstlergruppe Der Blaue Reiter, deren Werk gerade in der Londoner Modern Tate bewundert wird. Ihr Haus in Murnau am Staffelsee war Heimat der Münchner expressionistischen Avantgarde. Dass Münter aus Ostwestfalen stammt, ist weniger bekannt, noch weniger vielleicht, dass sie auch leidenschaftliche Fotografin war. Das Museum Martha in Herford zeigt jetzt die frühen Fotografien von Gabriele Münter und hat die Künstlerin Katrin Sonntag gebeten, Münters Arbeiten mit ihrem eigenen Werk zu kommentieren, zu rahmen, eine Art räumlichen Dialog dieser Werke zu schaffen. Unsere Kunstkritikerin Christiane Vielhaber hat die Ausstellung gesehen. Christiane, da begegnen sich ja auch zwei Zeitalter. Wie sieht das aus? Was ist vielleicht auch das Gemeinsame?
Ich glaube, die Frau Sonntag bemüht sich sehr darum, die Fotografien, die von Frau Münter keine Fotografien sind im Sinne von Kunst machen oder ein tolles Foto machen, sondern in die Gegenwart zu holen. Und das ist so sehr assoziativ. Zum Beispiel sehen Sie, die Münter war mit ihrer Schwester Emmy damals nach Amerika gegangen. Ihre Eltern haben in Amerika geheiratet. Der Vater kam aus Herford. Dann kam sie wieder zurück nach Berlin. Da hat sie dann die Verwandten besucht und diese Schwester Emmy sitzt dann auf so einem Baumstamm und raucht. Ein tolles Kleid an und der Baumstamm ist so schön und das ist ein richtig tolles Foto. Und was macht Katrin Sonntag? Die holt zwei Freunde, zwei Männer, die sich offenbar sehr zugetan sind und sitzen jetzt an einem Fluss und der eine raucht auch, raucht ein Pfeifchen. Und dann denkt man schon, was raucht der wohl für ein Pfeifchen? Also, dass sie solche Assoziationsketten oder wenn am Anfang Gabriele Münter von Kandinsky fotografiert, von ihrem zeitweiligen Lebensmenschen, im Wasser. Und dann sieht man daneben, dass die Künstlerin selber im Wasser steht, von einer Freundin fotografiert. Und da geht es eben gar nicht darum, wer hat diese Fotos gemacht unbedingt, sondern was ist da drauf? Wie sehen wir das heute? Was bedeutet das? Was fotografiere ich eigentlich? Zum Beispiel gibt es ein tolles Foto von der Münter. Sie denken, das ist so ein amerikanischer Western. So Saluntüren und dann diese hölzernen Dinger, wo die Leute drauf laufen. Und dann sind da drei große, schlanke, schwarze Frauen in weißen Kleidern. So richtig toll ausstaffiert. Und dann haben sie das Gefühl, die gehen da jetzt zur Kirche. Und also solche Gegenüberstellungen, wo sie sich sagen, das ist jetzt nicht unbedingt der künstlerische Blick, aber was man mit Fotografie machen kann. Und das Lustige ist, es gibt am Anfang eine Dia-Show. Da hat die Künstlerin die Fotos von der Münter genommen und hat mit der Lupe drauf geguckt. Und die sehen jetzt aus wie durch so ein Bullauge. Und warum macht sie das? Die Münter hat von ihren Verwandten in Amerika eine erste Kodak Kleinkamera, die hieß Bullseye, geschenkt gekriegt. So ein kleines Auge. Und die geht jetzt mit der Lupe über die Fotografien von der Münter und denkt, was ist da? Was kann ich jetzt entdecken? Und sie entdeckt eben wahnsinnig viel, was mit uns zu tun hat und weniger eigentlich mit Fotografie, sondern Kunst mit Fotografie. Das, was die Künstlerin macht, Katrin Sonntag, sie zeigt nicht Fotos, da geht es gar nicht um die Ästhetik der Fotografie. Nee,
sie hat witzige Bildeinfälle, die mit Fotografie zum Teil auch zu tun haben, aber die auch so was wie abfotografierte Inszenierungen sein können. Also was ich gesehen habe aus ihrem Werk, die mit Lebensmitteln oder mit Kerzen oder auch mit Pfeifen spielen, Sie haben das erwähnt, das ist ja nochmal was ganz anderes als Fotografie.
Nein, die hat einen großen Humor. Zum Beispiel gibt es einen amerikanischen Vorgang. Sie ist teilweise auch dahin gereist, wo die Münter gewesen ist, also auch um zu gucken. Und dann sehen sie einen Vorgarten mit Barbie-Puppen und Ken und Barbie liegen da in so einem Vorgarten und beide nackt übereinander. Man weiß gar nicht, was die Kinder damit gemacht haben oder was die anderen damit gemacht haben. Oder ein Vorgarten auch wieder in Amerika, da haben sie den David von Michelangelo. Und weil der nun ein großes Gemächt hat, ist der dann auf diesem Sockel in diesem Vorgarten in so Plastik gehüllt. Das macht einfach Spaß zu sehen. Also Humor, aber das Ganze ist auch sehr geistreich. Also der Umgang, wie man Kunst mit Fotografie macht oder auch zu sehen, was hat die Münter aus der Fotografie gemacht. Und dann am Schluss, dann gibt es einen Raum. Die Münter hat in Herford ausgestellt, 38, und hat dann der Gemeinde ein Bild geschenkt, einen Blumenstrauß, Zinien. Und dieser Blumenstrauß hängt jetzt da, der kommt aus dem Depot vom Rathaus. Mhm. Und daneben steht ein Strauß, der von einer Floristin aus dem Ort jeweils neu arrangiert wird. Und dann sehen Sie also diesen Strauß und jenen Strauß. Und dann sehen Sie auch eigentlich Vorbild und Nachbild und was ein Bild sein kann.
Herzlichen Dank, Christiane Vielhaber. Fotografien von Gabriele Münter und Werke von Katrin Sonntag im Museum Martha in Herford zu sehen. Vor einem Jahr wehrten sich Drehbuchautorinnen und Schauspieler mit monatelangen Streiks gegen den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Hollywood. KI, so ihre Sorge, könnte ihnen Jobs wegnehmen oder sie ganz ersetzen. Inzwischen ist ein Jahr vergangen und einiges passiert. Schauspieler Ashton Kutcher, jetzt auch Produzent und Unternehmer, fiel seinen ehemaligen Kolleginnen sogar in den Rücken. Er ist überzeugt und begeistert davon, dass Stuntleute, Visual Effects und sogar Autoren bald durch KI ersetzt werden könnten, mit dem neuen Videotool von OpenAI nämlich. Wo also beim Film spielt KI heute schon welche Rolle? Katharina Wilhelm aus dem ARD-Studio Los Angeles berichtet.
US Army verstärkt ihre Truppen.
Warnung aus dem Weißen Haus an die westlichen Streitkräfte.
Der Indie-Film Civil War feierte im April Premiere. Kirsten Dunst spielt darin eine Kriegsfotografin im eigenen Land, denn die USA befinden sich im Bürgerkrieg.
Die ziehen weiter nach Washington D.C.
Dann müssen wir da auch hin.
Wir schießen da jeden Journalisten.
Der Film selbst wurde nicht mit künstlicher Intelligenz produziert, dafür aber einige Filmposter. Auf denen sieht man etwa ein komplett zerstörtes Las Vegas oder Militärschiffe auf dem Chicago River.
It always looks pretty good at the first glance, right? And then once you kind of start examining it, you can find all of these strange inconsistencies.
Auf den ersten Blick sehen die meisten Sachen sehr gut aus. Erst beim genaueren Hinschauen stellt man merkwürdige Dinge fest, meint Sam Tung. Er hat als Illustrator und Animationskünstler unter anderem für Filme wie Iron Man 3 gearbeitet. Als Mitglied der Animationsgewerkschaft kämpft er derzeit für neue Regeln im Umgang mit künstlicher Intelligenz. KI-Videogeneratoren wie Sora von OpenAI können bereits fast einminütige Videos erstellen, die extrem realistisch wirken. Eine Frau läuft durch Tokio, ein Geländewagen rast durch einen Dschungel. Scheinbar historische Aufnahmen von Kalifornien zeigt die Firma stolz als Beispiele auf ihrer Webseite. Aber
das Licht wirkt meist komisch und dann schaust du die Details an und denkst, oh, die Hände der Frau sehen aus, als würden sie mit ihrem Gürtel verschmelzen.
Bei den Filmpostern von Civil War haben Fans schon solche Merkwürdigkeiten entdeckt. Ein Auto mit drei Türen zum Beispiel. Trotz dieser Fehler sei KI offenbar trotzdem attraktiv im Filmgeschäft, sagt Sam Tung.
Für einen skrupellosen Produzenten, der Geld sparen will, kann das gut genug sein. Es kann billiger sein, die KI kann schneller und mehr Bilder produzieren als ein menschlicher Künstler. Der Jobverlust ist ein sehr reales Problem.
Zum Beispiel für Storyboard-Künstler und Konzeptkünstler. Deren Grafiken und Illustrationen sind in Serien und Filmen oft selbst nicht direkt zu sehen. Sie helfen aber mit, einen bestimmten Look und ein Gefühl für den Film zu entwickeln. Die Animationsgewerkschaft hat in einer Studie untersuchen lassen, wie KI Jobs in der Filmbranche beeinflussen wird. Das Ergebnis? In den nächsten 3 Jahren könnten fast 204.000 Stellen wegfallen. Vor rund einem Jahr wehrten sich die Drehbuchautoren und Schauspieler gegen den Einfluss von KI. Sie hatten die Befürchtung, dass KI-Programme Drehbücher schreiben und KI-generierte Avatare Schauspieler und Schauspielerinnen ersetzen könnte. Erstmals wurden dann Regeln zum Umgang mit künstlicher Intelligenz in die Tarifverträge geschrieben. Zum Beispiel müssen Schauspieler nun zustimmen, wenn ihr Gesicht und Körper gescannt werden, um eine digitale Kopie zu erstellen. Von verstorbenen Darstellern und Darstellerinnen dürfen nur Kopien verwendet werden, wenn die Familie, der Nachlass oder die Gewerkschaft zustimmt. Doch die neuen Regeln bedeuten nicht, dass automatisch alles gut und rund läuft. Das mussten zum Beispiel Paul Skye Lerman und Lynne Sage feststellen. Beide Schauspieler und Profisprecher sagen, die KI-Firma Lovo habe ohne Erlaubnis ihre Stimmen geklont und benutzt sie, ohne dafür zu zahlen.
Wir waren im Auto, haben einen Podcast über KI-Stimmen gehört und die KI-Stimme, die da als Beispiel benutzt wurde, war meine.
So Lerman im Interview mit Fox Business. Ähnliche Erfahrungen hatte auch Schauspielerin Scarlett Johansson kürzlich gemacht. Sie wirft der Firma OpenAI vor, dass ChatGPT eine KI-Stimme nutzt, die ihrer extrem ähnlich ist. Sie schaltete ihre Anwälte ein, die Stimme wurde vorerst pausiert. Schauspielerin Sage betont, das Problem betrifft nicht nur die Filmindustrie.
If a large tech company like OpenAI can do this so unethically to someone like
Wenn eine große Firma das mit Scarlett Johansson machen kann, ist es nur logisch, dass kleine Firmen das mit kleineren, weniger bekannten Menschen machen können, so wie uns. Irgendwann ist es deine Stimme, die deiner Mutter, deiner Freundin. Wir wollen einerseits für bessere Gesetze und Schutz werben und auf der anderen Seite aufrütteln und aufklären. Überlegt euch Codewörter, um Freunde und Familie am Telefon zu erkennen. Es klingt dystopisch und weit weg, aber das ist jetzt.
Katharina Wilhelm berichtete über den Einsatz von KI ein Jahr nach dem Streik in Hollywood. Der Rat der Stadt Braunschweig hat beschlossen, den berühmten Patronengurt des Kai Memua nach Namibia zurückzugeben. Mit diesem Gürtel verbunden ist nicht nur das dunkle Kapitel deutscher Kolonialherren in Deutsch-Südwestafrika. Getragen hat ihn nämlich der legendäre Anführer des Stammes der Ovambanderu, Kai Memua Nuagavoawa, der nach einem Aufstand gegen die Kolonialherren hingerichtet wurde. An diesem Gürtel hängt auch eine spannende Provenienzgeschichte, denn der Patronengurt wurde erst 2019 im Städtischen Museum in Braunschweig wiedergefunden. Mit dessen Leiter, Dr. Peter Joch, bin ich jetzt verbunden. Herr Joch, die Entscheidung zur Rückgabe ist vor wenigen Minuten erst gefallen. Was bedeutet sie Ihnen?
Guten Tag, Frau Fischer. Also es hat erstmal bei mir eine große Freude ausgelöst. Und es hat auch eine große Freude ausgelöst, weil der Beschluss einstimmig war. Und durch die Parteien hinweg klar war, dass man diesem Unrecht gerecht wird, indem man zumindest diese kleine Geste macht und ein Stück, das damals geraubt wurde, zurückgibt.
Der Patronengurt ist von einem Braunschweiger Händler und Reserveoffizier dem Museum übergeben worden. Damals sicherlich so eine Art Kriegstrophäe. Sie haben in den vergangenen Jahren aber intensiv auch mit Vertretern der Ovambanderu aus dem heutigen Namibia zusammengearbeitet. Wofür steht dieser Patronengurt heute in Namibia? Warum ist er so wichtig?
Die Wichtigkeit des Gurts hat ganz verschiedene Facetten. Einmal ist es ein Mann gewesen, Sie sprachen vorhin davon, Kai Memua Nguva-Uwa war jemand, der Mut bewies, der gegen die Besetzer gekämpft hat, die Existenz der Ovambanderu bedrohten. Die deutschen Kolonialherren haben das Volk der Ovambanderu einfach negiert und haben gesagt, das sind Herero. Die Identität wurde geleugnet. Deshalb ist der Gurt heute, der diesem legendären Anführer gehörte, ein Zeichen für das Ovambanderu-Dasein selbst sozusagen, das sich auch noch behauptete, als die Kolonialherren dann ihren Krieg eröffnet haben. Er ist also ein Zeichen für Widerstand, dafür, dass man nicht aufgibt und dafür, dass man seine eigene Identität nicht verliert. Die Ovambanderu haben aus Kai Memua auch eine Art Helden gemacht. Es gibt Lieder über Kai Memua. Er ist sozusagen eine ganz große Symbolfigur geworden, dass man sich eben nicht unterdrücken lässt und auch durch diese großen Kriege hinweg immer noch versucht, das zu sein, was die Tradition einem da an die Hand gibt. Und wissen Sie, wir hatten hier eine große Delegation zu Gast, die damals den Gurt untersuchte. Wir hatten 23 Ovambanderu-Experten zu Gast. Und wenn Sie die Reaktion der Leute auf diesen Gurt sehen, das waren alles gestandene Leute, wie emotional das aufgeladen ist, wie wichtig das ist, dann versteht man, dass das keine Sache der Vergangenheit, sondern wirklich auch der Gegenwart ist.
Ja, und auch heute geht es bei Rückgaben aus musealem Besitz mit kolonialem Hintergrund ja weniger um Besitzverhältnisse, denn die können oft gar nicht geklärt werden, sondern es geht um eine sich verändert habende moralische und auch historische Verantwortung. Ist denn der Gewinn am Ende für ein Museum wie das Ihre größer als der Verlust? Ich nehme an, das ist heute fast eine rhetorische Frage.
Sie haben völlig recht. Es ist ein großer Gewinn. Wir haben in unserer ethnologischen Ausstellung einen Gestaltungsmoment gemacht. Wir haben die Vitrinen sozusagen auf Paletten gestellt. Das ist das Symbol dafür, dass die Ausstellung sich ändert, dass es wechselt, dass es Restitutionen gibt, dass wir Sachen zurückgeben. Dadurch ist das Museum auf einmal keine Vitrine mehr, sondern ein lebendiges Forum, in dem sich verschiedene Stimmen dann wiederfinden von Völkern, die oft keine Stimme mehr hatten. Das heißt, wir haben auch gelernt, dass wir die Forschung anstoßen können, dass wir eine dynamische Ausstellung haben. Und das andere ist, das Museum ist wieder ein Ort gesellschaftlicher Verantwortung geworden. Und das alles ist ein riesiger Gewinn, weil wir Museen dadurch auch an Bedeutung gewinnen. Und ganz einfach gesagt, wir erzielen dadurch eine sehr große Öffentlichkeit durch diese Restitutionsprozesse, die uns wieder dient, mehr Forschung anzustoßen und besser zu restituieren.
Und der Blick aus Namibia wird ja heute auch in die Museumsarbeit eingebunden.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben also die Obambandero gebeten, uns Objekte zu geben, die wir dann ausstellen anstelle des Gurts. Wir wissen noch nicht, was das sein wird. Wir sind sehr gespannt. Das heißt, da werden die Obambandero auch ihre eigene Geschichte wieder erzählen. Wir haben auch eins getan, als wir vom Museum her im Team nach Namibia flogen, hatten wir Kleidungsstücke der Obambandero, damit wir als solche erkennbar waren im Land Namibia. Und auch diese Stücke haben wir mit in die Ausstellung eingebunden, um die Story zu erzählen, dass wir restituiert haben, dass wir uns mit den Leuten als Menschen auseinandergesetzt haben. Mhm. Das alles ist jetzt etwas geworden, das gar keine alte Objektethnologie mehr ist, sondern eine neue, frische, menschliche Dialogfähigkeit sozusagen.
Peter,
und das ist der große Gewinn, glaube ich.
Vielen Dank. Peter Joch, Leiter des Städtischen Museums in Braunschweig, über den Gürtel des Kai Memoa und dessen Rückgabe, die der Rat der Stadt in diesen Minuten beschlossen hat. Seit Jahren diskutiert Bayern über einen Konzertsaal für das Orchester des Bayerischen Rundfunks. Heute gab es eine überraschende Wendung in der Debatte. Dazu jetzt mehr in den Kulturmeldungen von Nicole Strecker.
Ja, schon seit 2017 gibt es Pläne für einen Konzertsaal im Münchner Werksviertel. 2022 verordnete Ministerpräsident Markus Söder dem Projekt allerdings eine Denkpause. Heute hat nun Bayerns Kunstminister Markus Blume nach einer Sitzung des Bayerischen Kabinetts erklärt, der Konzertsaal mit 1900 Plätzen werde zwar kommen, allerdings nach einer kompletten Neuplanung.
Die Kosten sind explodiert. Die letzte Kostenschätzung der aktuellen Planung liegt bei 1,3 Milliarden. Jedem war klar, in diesen Zeiten gibt es keine Spielräume in den Haushalten für so ein Mammutprojekt. Deswegen lautete der Auftrag, aus einem Milliarden ein Millionenprojekt wieder zu machen. Deswegen ein Neustart der Planung, was den Entwurf angeht. Wir wollen das Raumprogramm reduzieren auf das Wesentliche, nämlich auf einen hochklassigen Konzertsaal, natürlich mit allem, was dazugehört.
Nur noch halb so viel soll der neue Bau nun kosten. Teuer ist das Projekt allerdings jetzt schon. So belaufen sich die bereits entstandenen Planungskosten für den mittlerweile obsoleten Entwurf laut Markus Blume auf rund 30 Millionen Euro. Heute hat in Berlin eine internationale Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine begonnen, bei der es auch um die Situation der Kulturstätten und Museen gehen soll. Mit dabei ist auch Małgorzata Lawrowska von Tadden, Geschäftsführerin von OPMEN, einer Stiftung, die sich für die Vernetzung der ukrainischen Museen einsetzt. Im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur betont sie die psychologische Bedeutung, die es hat, auch in einer Hochphase des Kriegs über den Wiederaufbau zu sprechen.
Wiederaufbau bedeutet Zukunft. Das bedeutet, dass man eine Zukunft hat. Die Museen haben vor ein paar Tagen auf der Konferenz in Berlin 10 Forderungen vorgestellt, in dem es um Rolle der Museen beim Wiederaufbau geht. Die Ukrainer sagen sehr oft, ohne Kultur und ohne unsere Sprache wären wir nur ein Stück Land. Also wenn wir demokratische, starke Ukraine in der Zukunft wollen, dann müssen wir auch Kultur und dadurch auch ukrainische Gesellschaft unterstützen.
So Małgorzata Lawrowska von Tadden. Und jetzt noch zur auserwählten Kunst für die staatstragende Repräsentation. Der Künstler und Musiker Carsten Nicolai soll künftig mit einer Lichtinstallation das Eingangsgebäude des Bundespräsidialamtes aufwerten. Nicolai ist Kunstprofessor an der Hochschule in Dresden. Außerdem tritt er als Musiker unter dem Namen Alva Noto auf. Kleiner Haken an der Auszeichnung für ihn. Das Eingangsgebäude muss erst noch gebaut werden. Wann es fertig ist, ist unklar.
Das war Kultur heute. Gleich nach den Nachrichten in den Informationen am Abend hören Sie Berichte unter anderem zum Auftritt des ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Deutschen Bundestag und über die Nachwehen der Europawahl in Frankreich. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen angenehmen Abend.